online während Corona. Und Gott sei Dank können wir heute das nachholen, was mal war. Gell? Ich habe ein paar Gesichter gesehen, die ich schon länger kenne. Die kennen auch mich und die wissen, wenn ich anfange zu reden, wird es 45 Minuten. Sorry, das ist das Risiko, wenn man Lehrer einlädt. So, jetzt muss ich nur noch meine Datei irgendwie hier reinkriegen und dann geht's los. Wir fangen an mit einer Frage. Das ist so typisch. Einstieg in Unterricht. Wer sagte zu wem, wann und wo folgenden Satz? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Bitte Handzeichen, nicht reinrufen. Ja. Richtig? Zu? Nicht vorsagen, Theresa. Nein, nein, nein. Die Antwort gilt nicht. Also gut, aber Jesus zu Pilatus? Ja, ja. Also mir ging es mehr ums Gebäude oder Situation. Vielleicht weiß Juliana Bescheid. Okay. Und wo fand es statt? Das wäre der Zeitpunkt. Wo? Wo? Aber merkt ihr mal, wie schwer es uns Lehrern ist? Wir müssen aus so Bruchstücken dann die richtige Antwort kreieren. Nein, es war schon alles gut. Es war im Prätorium oder im Gerichtsgebäude. Und ja, es war in einem interessanten Gespräch zwischen Pilatus und Jesus. Einfach weil Pilatus Stellvertreter für das System Roms war und Jesus kommt jetzt mit diesem Satz, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Man sollte nicht reden, während man was einladen will. So, aber ich hab's jetzt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mir geht's ums Himmelreich. Als die Anfrage vor ein paar Wochen kam, könntest du nicht einmal, war sofort mir ins Herz gesprungen, sprich übers Himmelreich. Denn das Himmelreich ist etwas, was ja uns alle betrifft, die wir an Jesus glauben. Und wer von euch den Film kennt mit Orlando Bloom, mit diesem Schönling, Königreich der Himmel, der weiß, dass es ein paar Missverständnisse über das Himmelreich Gottes gab. Die haben es nämlich versucht, spielt in der Zeit der Kreuzzüge, die haben es versucht, mit Gewalt in Jerusalem herbeizuführen und mit viel Blut vergießen. Und das war nicht gut. Überhaupt nicht. Denn es war auch nicht das, was Jesus gemeint hat. Dieser Satz, mein Reich ist nicht von dieser Welt, der hat ein paar bedeutsame Begleitumstände, möchte ich es mal nennen. Bedeutet nämlich zum allerersten Mal, wenn wir über das Reich Gottes nachdenken, wenn wir über Reich Gottes reden oder wenn wir uns damit beschäftigen, dann geht es nicht um meine Ideen, die ich über das Reich Gottes habe, sondern es geht darum, die Ideen, die Jesus darüber hatte, die anzuerkennen, die aufzunehmen, die ins Leben reinzunehmen. In meinem langen Dasein, ich bin jetzt 48 Jahre Christ, ich habe so viele Predigten, zum Beispiel über das vierfache Ackerfeld gehört. Und jedes Mal geht es darum, ich komme aus dem Pietismus ursprünglich, vierfach ist das Ackerfeld, Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Darum geht Jesus aber gar nicht. Jesus sagt nicht, dass der Acker ist das Himmelreich, sondern er sagt, der Sämann, der den Samen ausstreut, darum geht es im Himmelreich. Und weil wir so gewohnt sind, so viele Dinge ungeprüft zu übernehmen, die wir mal gehört haben, die auch gut klangen, möchte ich mit euch heute einen kurzen, das rote Licht ist aus, einen kurzen Blick werfen über das, was in Matthäus 13 steht. Es geht um mehr als nur einen Garten. Es geht um viel mehr als nur einen Garten. Nämlich, es geht um das Interpretieren aller sieben Gleichnisse, die da drin stehen. Wie erklären wir diese Gleichnisse? Und mir ist es wichtig, dass wir zum Anfang ein paar Sachen festhalten. Trotz Fritz von Thun, Jesus benutzt nicht das Appellohr. Die es noch nicht kennen, wir waren 11 Kinder zu Hause, wenn unsere Mama gesagt hat, so in der Küche mit Blick auf dich, jemand sollte mal die Spülmaschine ausräumen, dann wusstest du genau, ich bin gemeint. Das nennt man Appellohr. Sie hat nicht gesagt, du räumst die Spülmaschine aus. Das wäre ein Auftrag gewesen. Appell heißt einfach, es wird etwas in den Raum gestellt und jeder weiß, wer gemeint ist, aber es wird nicht deutlich gesagt. Jesus nutzt dieses Appellohr nicht. Er hat keine unterschwelligen Botschaften. Das, was ihm wichtig ist, sagt er auf den Punkt gebracht. Das ist mal wichtig. Das Zweite, es geht Jesus um das Wesen in... Es geht Jesus um das Wesen und um den Charakter des Vaters im Himmel. In allen Himmelreichsgleichnissen geht es ihm darum, seinen Papa im Himmel darzustellen, etwas von seinem Wesen zu vermitteln. Welche Schlussfolgerung der Mensch daraus zieht, ist eine andere Geschichte. Aber es geht primär zuerst einmal um den Vater im Himmel, nicht um unser Handeln. Das ist nämlich so etwas typisch Deutsches, was uns bei der Erklärung von Gleichnissen manchmal einen Streich spielen kann. Wir gehen zu schnell auf die Handlungsebene und gucken nicht, was war eigentlich der Kern der Aussage. Und die Bibel selbst ermutigt uns, wirklich der Sache auf den Grund zu gehen. Forscht eifrig in der Schrift, sagt Jesus. Sie ist es, die von mir Zeugnis ablegt. Oder die Christen in Beröa, also es ist nicht die Bibelschule Beröa da bei Darmstadt, sondern in der Stadt Beröa. Sie haben nachgeguckt, nachgelesen, ob es auch so war, wie Paulus ihnen erzählt hat. Und da haben wir mit der Bibel tatsächlich einen ganz tollen Leitfaden oder eine Quelle von Information und eine Quelle von Inspiration für das, wie wir die Bibel verstehen können. Aber die Bibel ist nicht Gott. Das muss man ganz deutlich wissen. Und wir müssen wissen, wenn du die Bibel liest, wenn ich die Bibel lese, wir haben sofort unsere Filter. Das muss uns bewusst sein. Deswegen ist es gut, wenn man sich auch mal über Bibeltexte austauscht. Wenn man mal auch einen anderen Blickwinkel einnimmt. Und deswegen habe ich ja mal auch als Überschrift geschrieben, die Gleichnisse mal aus Gottes Blickwinkel betrachten. Probieren wir mal was Neues. Was wir sonst noch bei den Gleichnissen feststellen können, und dann steigen wir gleich in die 7 Gleichnisse ein. Das war jetzt also die Einleitung, die ging jetzt 6 Minuten. 7 Gleichnisse, 8 Minuten. Nein, ich schaffe das nicht in den 45, wir machen schneller. Oft wird bei Jesus, also jedenfalls bei den Himmelreichsgleichnissen, ganz genau gesagt, was der Vergleichspunkt ist. Und es bringt hier und da vielleicht etwas Neues, einen neuen Aspekt rein. Mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, alles, was ihr früher gehört habt, ist falsch. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, wenn wir uns auf das, was wir nur kennen, immer beschränken und nicht offen sind, dass Gott vielleicht noch mehr in eine Aussage reingelegt hat, dann beschränken wir unseren Blickwinkel und damit auch Gottes Möglichkeiten in meinem und deinem Leben extrem stark. Und ich glaube nicht, dass Gott das will. Ich glaube, dass Gott viel mehr vorhat, mit Gemeinden, aber auch mit Einzelnen. Aber fangen wir mal an. Das Gleichnis vom, jetzt muss ich auch runtergehen natürlich, das Gleichnis vom Sämann. Verzeiht, dass ich aus einer Kinderbibel Bilder genommen habe, aber ich habe irgendwie mitgekriegt, dass ihr sehr viele Kinder hattet und ich wusste nicht, ob ihr schon Sommerprogramm habt. Deswegen habe ich mal Bilder aus einer Kinderbibel genommen. Außerdem tut es uns Erwachsenen auch gut, sollen wir nämlich nicht werden wie die Kinder. So, der Sämann sät aus. Der Kern dieses Gleichnisses, das sagt Jesus in der eigenen Erklärung, ist, dass der Sämann aussät. Und zwar, obwohl er weiß, welche Reaktion es geben wird. Der Sämann sät ja nicht zum ersten Mal auf dieses Feld. Der weiß, wo die Trampelpfade sind, die die Wanderer durchnehmen. Er weiß, wo letztes Jahr die leckeren Brombeeren wuchsen, die alles ersticken. Er weiß, wo die Felssteine liegen, die sein Vorgänger vor Jahrzehnten mal zur Seite geräumt hat. Er weiß das alles und trotzdem sät er komplett den Samen aus. Das heißt, Gott sät aus, obwohl er weiß, welche Reaktion es geben wird, weil Gott niemanden ausschließt. Und Gott will jedem Menschen, auch den hartnäckigen Herzen, auch denen, wo man sagt, es hat eh keinen Zweck. Er will, dass jeder die Chance hat, und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder, den Samen des Himmelreichs zu kriegen. Weil, und das ist der Wesenspunkt bei Gott, Gott ist großzügig. Gott ist kein pingeliger, kleinkarierter Buchhalter im Finanzamt. Gott kennt keine Excel-Tabellen. Gott kennt nur eine offene Schatzkammer, aus der er gerne gibt. Selbst mit dem Wissen, dass der Mensch es in dem Moment noch gar nicht versteht und gar nicht richtig annimmt. Aber ihm ist es wichtig, die Chancen wenigstens dafür zu schaffen. Und da habe ich für mich was rausgezogen. Wenn ich Lehrer bin, und früher war ich 15 Jahre Pastor. Ich hatte es mit vielen Menschen zu tun. Jetzt in der Schule viel gemischtere Menschen, Zuhörerschaft. Ich will trotzdem säen. Und zwar nicht nur an die Frommen, wo es weiter verwandelt wird in Frucht, sondern ich will es an jeden dranbringen. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, Gott ist großzügig. Deshalb als Fazit, es müsste eigentlich was kommen, ja. Nicht das Resultat, wie viel ernte ich, definiert die Richtigkeit dessen, was getan wird, was Gott tut oder was ich tue, sondern das Wesen des Sämanns definiert es. Und deswegen, wenn ihr hier Evangelium verbreitet in Oberramstadt, vielleicht erreicht ihr irgendwann mal Niederramstadt, ihr braucht nur bei JFC nicht hin, die sind es schon. Seid großzügig und wartet nicht auf Zahlen, sondern erwartet von Gott, dass er am Herzen der Menschen etwas tut, selbst wenn es noch 30 Jahre dauert und ihr schon längst im Himmelreich seid. Wir wissen das alle nicht, was Gott daraus machen wird. Das Herz entscheidet. Und wenn dein Herz ähnlich großzügig ist wie das des großen Sämanns, dann sehe ich da positiv hin. Also noch einmal, nicht das Resultat definiert die Richtigkeit des Handelns, nicht die Zahlen, Statistiken, Gottesdienstbesucher, sondern das Wesen des Sämanns, dass da was durchkommt. So. Das Gleichnis vom Unkraut im Weizen wäre das nächste. Wieder ein Kindergottesdienstbild. Hier sieht es so schön aus. Da sollte man vielleicht etwas erklären, warum Gott sagt oder der Hausherr hier sagt, wartet mit dem Ausropfen. Anders als Brombeersträucher. Die kenne ich auch bei uns im Garten. Wir haben mehr als genug. Weil es war ein brachliegendes Grundstück für Jahrzehnte und als wir es gekauft haben, haben wir halt vergessen, mit Dynamit die Brombeeren zu reinigen. Und die gehen extrem tief, die Wurzeln. Aber ihr kennt es ja. Brombeeren erkennt man aber sofort. Was bei diesem Gleichnis der springende Punkt ist, ist, dass im Griechischen ein Wort verwendet wird, was wir übersetzen könnten mit Flugweizen. Und der sieht etwa 90% seiner Wachstumszeit dem echten Weizen total ähnlich. Erst gegen Ende kann man leichte Unterschiede, wenn man es kennt, wahrnehmen. Und deswegen sagt der Hausherr, wartet bis zur Erntezeit und dann erst robbt den Unkraut Weizen aus. Man sollte vielleicht auch noch wissen, dass der Flugweizen giftig ist. Es ist ein einmaliges Erlebnis, von diesem Weizen ein Brot zu backen. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein einmaliges Erlebnis. Wenn du Glück hast, sind es nur Darmkrämpfe, wenn du Pech hast, himmelreich. So. Was der Kern ist, um den es Jesus aber geht, er erklärte dieses Gleichnis selbst, ist, Gott wartet in Geduld. Er will nämlich den echten Weizen schützen. Und deswegen riskiert das auch, dass mitten unter frommen Leuten, unter gläubigen Menschen auch Menschen gibt, die eine ganz andere Haltung haben, was nach außen hin oft nicht durchscheint. Wer sich in der Bibel so ein bisschen mal weiter vertieft hat, weiß, dass im Galaterbrief der Paulus eine richtig krasse Aussage trifft am Anfang. Er sagt, wenn jemand anderes, und selbst wenn es ein Engel vom Himmel ist, euch ein Evangelium verkündigt, was anders ist als das, was ihr von mir gehört habt, der sei verflucht. Jetzt ein Blick in die Grundsprache zeigt, dass es nicht ein falsches Evangelium ist, sondern der Begriff heißt ein Para-Evangelium. So, und jetzt sind die Mathematiker gefragt, zwei Parallelen sind, also der Block hat schon geantwortet, ihr drei wärt dran. Was sind zwei Parallelen?
Die treffen sie nie.
Mein Mathelehrer hat gesagt, irgendwo in der Unendlichkeit treffen sie sich. Das habe ich nie kapiert als Achtklässler, aber ja, also die laufen parallel, die haben dieselbe Richtung, denselben Entwicklungsgang, aber der linke ist nicht gleich mit dem rechten zu setzen. Das sind zwei unterschiedliche Linien. Und dieses Bild gebraucht Paulus und sagt, das Gefährliche bei dem Para-Evangelium ist es, dass es dem Echten richtig ähnlich sieht. Man kann es nicht gleich unterscheiden. Und vielleicht erzählt Jesus deswegen dieses Gleichnis, lass den Weizen und den Flugweizen nebeneinander wachsen. Weil Gott kann es riskieren. Weil Gott allein weiß, und das wäre der nächste Punkt, was am Ende dran ist. Gott setzt den Zeitpunkt, wann die Erntezeit kommt und wann dann die Trennung zwischen einem vom anderen stattfinden wird. Gott weiß es. In den 15 Jahren Pastorsdasein, da war ich halt noch ein bisschen jünger, aber ich habe sehr viel erlebt, wo Christen über andere geurteilt haben. Und es blieb nicht bei einer Beurteilung, es war eine wirkliche Verurteilung. Und ich möchte es in aller Deutlichkeit sagen, einen Menschen wegen seines Glaubens oder der Andersartigkeit seines Glaubens zu verurteilen, ist ein absolutes No-Go im Himmelreich und auf dieser Erde für Kinder Gottes. einen Menschen zu verurteilen, nur weil er einer anderen Kirche angehört oder überhaupt keiner Kirche, ist uns nicht erlaubt. Das ist Gott allein, der dieses beurteilt. Ist ganz, ganz wichtig. Jeder Mensch hat von unserer Seite her, von meiner Seite her Respekt verdient, weil er im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Ihn verurteilen und dass ich ihn in die Hölle schicke, Anführungsstriche, Schlussstriche, was auch immer damit gemeint ist, steht uns nicht zu. Das ist die Aufgabe und das Recht einer einzigen Person. Und die bist nicht du und die bin nicht ich. Ist mir ganz, ganz wichtig. Auch das will Jesus in diesem Gleichnis deutlich machen. Der Hausherr oder der Besitzer des Feldes ist derjenige, der das Recht hat, zu beurteilen und die Zeitpunkte zu setzen. Auch hier ein Merksatz. Nicht das Aussehen, wie bei dem Pflugweizen und Weizen, definiert die Richtigkeit des Handelns, sondern das Entscheiden des Ernteherrn. Was er zum Schluss sagt, ist wichtig. Und deswegen hat Paulus im Korintherbrief mal geäußert, Leute, mir ist es ein Geringes, was andere über mich denken und sagen. Mir ist es noch nicht einmal wichtig, was ich über mich selbst denke, sondern eins allein zählt für mich, was Gott von mir hält. Und wenn wir das mehr zu unserer Lebensgrundhaltung machen, dann werden wir erkennen, was Gott von uns hält. Das ist wirklich das einzig Entscheidende, was wichtig ist, im Blick auf unser Handeln, das zu bewerten. Und da möchte ich alles dran setzen, dass mein Handeln wirklich Gottes Wohlgefallen findet. Und ich hoffe, dass ihr euch in dieselbe Richtung entschieden habt oder noch entscheiden werdet. Machen wir weiter. Es gibt da noch ein drittes Gleichnis, nämlich das Gleichnis vom Senfkorn. So, das ist ein schnelles Gleichnis. Senfkorn zählt zu den kleinsten der Samenkörner, aber wenn es in die Erde fällt, stirbt und aufwächst, dann wird es relativ groß für seine Größe. Der Kern dieses Gleichnisses lautet dann, die Wachstumskraft liegt im Himmelreich selbst, nicht in deiner Kompetenz, Redefähigkeit, in der Faszination, die du ausstrahlst. Als Prediger, die sind ganz besonders gefährdet, Prediger. Warum? Weil jeder Prediger möchte gut dastehen. Jeder Prediger möchte als der Beste seiner Gemeinde gelten. Und wenn mal ein Gastprediger da war, der besser war, wird er nicht mehr eingeladen.
Das war's.
Ich glaube, ich gehe. Nein, ich bin nicht besser. Ich bin ziemlich weit unten, aber das Herz ist ja das Entscheidende bei den Leuten. Die Kraft des Wachstums liegt auch nicht in den verschiedenen Systemen, die man anwenden kann. In meiner pastoralen Zeit, Leute, da gab es, ich glaube, mindestens 6 oder 7 verschiedene Theorien für effektives Gemeindewachstum. Heute würde ich sagen, alle haben wirklich was Gutes, aber das Entscheidende ist nicht, ob ich dieses oder jenes System anwende oder wie gut ich es anwende, sondern das Entscheidende ist, dass mir klar wird, die Wachstumskraft liegt im Himmelreich selbst, nicht in der Theorie, die wir da übernehmen wollen. Also das Know-how der Gemeindearbeit entscheidet letzten Endes nicht über die Wachstumskraft des Himmelreichs. Und wenn man sich so ein bisschen in der Theologie auskennt, weiß man, es gibt eine ganz fürchterliche Predigt in der Bibel. Die war nach allen Regeln der Predigtkunst die schlechteste Predigt, die ich je kenne. Und das ist die Pfingstpredigt des Petrus. Die erfüllt keinerlei homiletische Anforderungen. Also so, was man so in der Predigtlehre lernt. Das ist eine einzige Katastrophe nach den Regeln der Auslegungskunst. Aber es war die Predigt, die das Stadtsignal für die Gemeinde gegeben hat. Weil Gott dahinter stand, weil das Herz von Petrus richtig getaktet war. Und das ist das Entscheidende, nicht deine Redefähigkeit oder meine. Und das Zweite, Jesus erzählt ja auch, dass mit dem Senfkorn was passiert. Es wächst also auf und das Reich Gottes bietet dadurch viel Platz und Schutz. Das ist ihm ganz wichtig. Das Reich Gottes ist kein hohes Gericht, wo entschieden wird Himmel, Hölle. Das Reich Gottes ist ein Platz, wo Menschen Schutz finden, wo Menschen Raum finden, sich zu entfalten. Wo der Glaube auch mal Freiraum hat, mal einen Fehler zu machen und wieder zurückzugehen und es neu zu probieren. Raum und Schutz ist das, was Jesus wichtig war, vom Senfkorn her abzuleiten. Und deswegen nicht die Größe im Ursprung, nämlich definiert die Richtigkeit des Handelns, sondern die Kraft des Reiches Gottes selbst. Oder um es mit einem alten Propheten aus dem Alten Testament zu sagen, verachte nicht den Tag kleiner Anfänge. Das wäre so die biblische Formulierung. Niemand verachtet den Tag der geringen Anfänge. Oder Jesaja, du Würmlein Jakob. Ich meine, das ist doch schön, an das Volk Gottes zu sagen, du bist ein Wurm, du Würmlein Jakob. Sogar noch die Verkleinerungsform. In der schwäbischen Version heißt das, du Würmle Jakob. Aber wir sind ja hier in Hessen, also du Würmlein Jakob. Ja, Schwabe sind gut, waren unsere besten Diener. Ich bin Badenser. Nein, das war böse. Übrigens haben die Schwaben über uns dasselbe gesagt. Also haben wir gegenseitig gedient, was ja auch wiederum gut war. So, das nächste. Gleichnis vom Sauerteig. Die Frau ist ein bisschen breit geraten, wahrscheinlich macht sie häufig Brot und isst sehr gerne selbst. Nein, ich musste das Bild ein bisschen breiter machen, damit es in etwa vom Format her passt. Da sagt Jesus, Sauerteig ist eine kleine Menge Sauerteig in einen großen Bottich mit Mehl und Zutaten vermischt, bewirkt, dass der ganze Teig durchsäuert wird. Aus vielleicht 200 Gramm Sauerteig habe ich mal mit einer Bäckersfrau, also mit einer Bäuerin, die Brot selbst gebacken hat, haben wir 27 Laib Brot hergestellt zu 2 Kilo das Stück. Knapp 2 Kilo, also 50 Kilo Mehl plus ein bisschen Wasser, ein bisschen Salz und der Sauerteig. Irre, gell? Mit so einer kleinen Menge Sauerteig. Man könnte denken, das ist ähnlich wie beim Senfkorn, aber ich glaube, Jesus will es auf etwas anderes legen. Uli, du musst das Ding unbedingt reparieren, ich muss immer zweimal drücken. Oder ich bin zu schwach. Der Kern ist, Jesus sagt, aus wenigem ist Gott in der Lage, viel zu machen, ein Großes zu machen. Aus was Kleinem ein Großes machen. Das ist im Himmelreich. Nicht bei uns. Im Himmelreich ist es so. Und das Stichwort in diesem Gleichnis wäre das Stichwort Durchdringung. Der Sauerteig hat ja die Eigenschaft, dass es das ganze Mehlgepampe da durchdringt. Zum Schluss ist alles durchsäuert. Ich weiß nicht, ob es beim Bier auch so funktioniert, aber da arbeitet man ja auch mit so Hefezeugs und so Sachen. Und jedenfalls schmecken die Bierfässer, also die Inhalte der Bierfässer auch gut. Gell? So, Durchdringung erfordert 2 Dinge, nämlich zuerst einmal Beständigkeit. Man muss nämlich eine längere Zeit das Ding durchmischen. Das reicht nicht einfach, den Sauerteig so drüber zu kippen und dann einmal mit den Händen durch. Wir waren eine Dreiviertelstunde in diesem 50-Kilo-Sack beschäftigt. Eine Dreiviertelstunde Handarbeit. Das wächst da. Noah, denk dran, gell? Handarbeit. So, die Beständigkeit des Sauerteigs ist eben wichtig, dass diese Beständigkeit gegeben ist. Da fällt mir auch immer ein, das ist übrigens eins der Kennzeichen, was die ersten Christen extrem stark beschrieben hat. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostelgemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Die Beständigkeit ist das Entscheidende. Nicht, ob du schnell von 0 auf 180 dich bekehrt hast und gleich Evangelist am Bordstein wirst. Irgendwann sagst du wieder ab. Die konstante Beständigkeit ist im Himmelreich wichtig. Weil gute Dinge brauchen ihre Zeit. Und das weiß Jesus auch. Und das Zweite, was nötig ist oder was im Sauerteig impliziert ist, die Kraft zur Entfaltung kommt wieder aus dem kleinen Sauerteig selbst, aus von innen. Das wievielte Mal haben wir das jetzt gesagt? Senfkorn, Sauerteig. Fast bei jedem ist es so. Selbst beim ersten, wenn es nicht gesagt wird, jeder weiß, dass Weizenkorn, wenn es nicht stirbt und aufplatzt, bringt es keine Frucht. Also in jedem Gedanken bis jetzt war mit drin, die Wachstumskraft liegt im Himmelreich selbst, nicht in unseren Fähigkeiten. Ist mir ganz, ganz wichtig. Wir müssen das wirklich festhalten als ein Schatz. Wenn wir Himmelreichsarbeit mithelfen wollen, weil Jesus so nett ist und uns dabei haben will, seine Kraft ist es, die entscheidet, nicht meine Fähigkeiten, Kompetenz. So, auch hier habe ich so einen Leitgedanke. Nicht die Größe des Mittels definiert die Größe im Himmelreich, sondern ein Leben oder das Leben in Durchdringung und Gotteskraft. Willst du also bei Gott bekannt werden, lebe beständig, durchdringe die Ecke, wo du lebst, Familie, Wohnviertel, Gemeindeort, was weiß ich was, und tu es in der Kraft Gottes. Mach dir immer bewusst, ich habe von mir aus nicht die Kraft dazu. Es geht nicht. Ich kann zwar ein bisschen was bewirken und es mag am Anfang aussehen wie Himmelreichsarbeit. Aber ich kann euch eins sagen, dein Burnout, deine Frustration, die sind vorprogrammiert. Aber in der Kraft Gottes, sagt euch Bertha Isselmann was? Bertha Isselmann, so ganz dunkel. Die Frau war zwischen 80 und 90, die fuhr jeden Tag im Siegerland, und das ist nicht flach da im Siegerland, mit dem Fahrrad, noch ohne Elektroantrieb, das war nämlich in den 1960er, 70er, 80er Jahren, die fuhr noch jeden Tag als 90-Jährige in Gefängnisse an die Raststätten, wo die Lastwagen immer geparkt haben, und hat, egal wem und wie, es hat sich durch nichts aufhalten lassen, jedem Menschen, jedem Lastwagenfahrer von der Liebe Gottes erzählt. Wenn sie sich mit dem Taxi ins Gefängnis fahren ließ, hat sie, bevor sie ausstieg und bevor es ein Trinkgeld gab, hat sie dem Taxifahrer zuerst gesagt, jetzt bete ich noch für Sie. Sie hat nie gefragt, sie hat gesagt, ich bete noch für Sie oder für dich, und hat ihm dann noch ein ordentliches Trinkgeld gegeben. Ja, beides gehört zusammen. Fürbitte und Gnade. Gell? Es gehört immer zusammen. Aber sie war ein Mensch, sie war von der Kraft Gottes durchdrungen. Denn ich bin 64 und in 2 Jahren winkt die Rente. Und irgendwie merke ich, die Kraft ist nicht mehr so da. Gell? Aber ich kann mir nicht vorstellen, mit 90 Jahren noch so einen Dienst zu tun wie Bertha Isselmann. Wenn ihr mal Interesse habt, über diese Frau weiter zu erfahren, googelt sie mal. So, machen wir weiter. Gleichnis vom Schatz im Acker. Immer noch Kinderbibelbilder. Das Himmelreich ist wie, und jetzt wird es wichtig, wie ein Schatz, der im Acker verborgen war. Es geht hier nicht um den Kerl, der ihn findet. Das Himmelreich ist nicht das Auffinden des Schatzes, sondern es ist zunächst einmal der verborgene Schatz im Acker. So, das heißt, der Wert des Himmelreichs ist zunächst verborgen. Es ist nicht offensichtlich, dass um was es beim Himmelreich geht. Pilatus hat es nicht gerafft. Er stand dem König der Könige gegenüber und hielt ihn für einen bemitleidenswerten Menschen, den er, damit er überlebt, nochmal auspeitschen lassen würde. Ihm war es wichtig, Pilatus, sein Gesicht zu wahren, seine Macht zu demonstrieren, aber genau das hat ihn blockiert, zu erkennen, wer Jesus war. Laut Johannesevangelium hat Pilatus 4-mal gesagt, der Mann ist unschuldig. Und jetzt überlegt euch mal, Pilatus ist der Vertreter der Weltmacht. Er sagt 4-mal, der Mann ist unschuldig. Und er verurteilt ihn trotzdem zum Tode. Wie viel Macht hatte Pilatus wirklich? Äußerlich gesehen, durch seine Legionen, die er zur Verfügung hatte, sicherlich einiges an Potenzial. Innerlich war er eine Null. Eine Kraftgröße äußerlich, aber ein Zwerg innerlich. Er hatte nicht den Mumm, seiner Überzeugung gemäß zu handeln. Für viele Christen ist das manchmal eine richtige Herausforderung, dass das Himmelreich verborgen bleibt. Da bemüht man sich doch, man hat Jahre investiert in die Kinderarbeit, in die Jugendarbeit, in die Gemeindearbeit, in die Familie, und alles scheint auseinanderzubrechen. Das Saatgut, was du gesät hast, egal wo, wird zu seiner Zeit aufgehen. Vielleicht erst nach deinem Tod. Ich war, als die 15 Jahre Gemeindearbeit langsam zu Ende kam, es war mir schon bewusst, dass das jetzt vorbei ist, ein Cut. Ich war total frustriert, denn ich hatte genau diesen Gedanken, was haben all die Jahre Predigen, Seelsorge, sich um Leute kümmern, Jüngerschaft, das hat es alles gebracht, weil plötzlich fast die ganze Gemeinde gesagt hat, wir wollen dich nicht, hinweg mit diesem Menschen. Hat gerade noch gefehlt zu sagen, kreuzige ihn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 Jahre später. Also es hat lange gedauert, bis ich hier und da mal mitgekriegt habe, du hast es damals gesagt in der Predigt, und es hat mir so geholfen. Und daran orientiere ich mich. Ein anderer hat gesagt, durch dich habe ich einen Weg zum Glauben gefunden. Ich habe von so vielen Menschen nach Jahren oder Jahrzehnten hier und da mal ein kleines Feedback gekriegt, was mir gezeigt hat, das Himmelreich arbeitet und wirkt im Verborgenen. Und manchmal braucht es Zeit, manchmal ist Gott so gnädig und lässt uns das noch hören, manchmal erleben wir es nicht. Und dann bleibt nur die Hoffnung übrig. Wir haben 4 Kinder, 3 gehen bewusst den Weg mit dem Herrn. 1 Kind hat durch sehr viele Erlebnisse extreme Probleme gekriegt, obwohl sie sich als Kind für Jesus entschieden hatte. Und bis zum heutigen Tag, und das sind jetzt immerhin 24, sie wird 40. Wahnsinn. Dann sind es 32 Jahre jetzt, kämpft sie mal mehr offensichtlich gegen Gott, mal weniger offensichtlich gegen Gott. Und erst jetzt in den letzten 2, 3, 4 Jahren kommen wieder so Sätze, vielleicht soll ich wieder an den Punkt, wo ich als 8-Jährige war, zurückgehen. 32 Jahre Gebet für dein Kind. Leute, ich möchte euch Mut machen damit. Gebt's bitte niemals auf. Niemals. Ob sie wirklich richtig wieder reinkommt, liegt ja nicht in unserer Hand und vor allen Dingen auch nicht in unserer Beurteilung, weil Gott ihr Herz sieht. Und ich glaube, dass Gott ihr auch die Sehnsucht ins Herz gelegt hat. Ich erzähle euch das einfach, dass ihr wisst, es gibt immer Hoffnung, weil das Himmelreich im Verborgenen arbeitet. So. Zweitens wird von einem einzelnen Mann erzählt, der diesen Schatz beim Pflügen oder beim Arbeiten auf dem Feld findet. Das Himmelreich kann von jedem Menschen individuell gefunden werden. Da ist kein Mensch ausgeschlossen. Das kann sogar ein Moslem sein, der in Saudi-Arabien unter diesem Regime aufgewachsen ist, es für richtig fand und eines Tages aufwacht mit der Überlegung, stimmt nicht, was ich gelernt habe. Solche Zeugnisse gibt es tatsächlich. Und zwar nicht wenige, wo Menschen ohne jeglichen christlichen Einfluss zur Erkenntnis Jesu kommen. Und das finde ich immer faszinierend, dass Gott tatsächlich mit jedem Face-to-Face, also nicht im wörtlichen Sinn, sonst würde man nicht hier sitzen, aber er arbeitet individuell mit uns. Er hat Interesse an dir. Du bist nicht nur Mitglied einer Gemeinde, du bist ein persönlich geliebtes Kind, ein Prinz oder eine Prinzessin des allerhöchsten Gottes und Königs. Weiter, es gibt noch etwas. Das Reich Gottes ist mit allen Mitteln anzueignen. Das Reich Gottes, weil es so einen Wert in sich trägt, bringt Menschen vor die Entscheidung. Und jetzt kommt unser Anteil langsam rein. Wir haben nämlich die Freiheit zu entscheiden, ja, wir wollen das verfolgen oder nein, wir tun es nicht. Wir wollen dieser Spur folgen oder wir tun es nicht. Es ist mit allen Mitteln anzueignen. Der Mann in der Geschichte verkauft alles, was er hat, damit er diesen Acker kaufen kann, um das Reich Gottes zu kriegen. Also, Glaube, Reich Gottes ist nicht etwas, was man als 17. Bestandteil ins Leben, neben Beruf, Familie, Hobbys und so weiter reinnehmen kann. Sondern das Reich Gottes ist etwas, was das ganze Leben von A bis Z berührt, durchdringt. Und deswegen kostet ein Leben im Reich Gottes eigentlich alles. Es kostet dich das Leben. Zumindest das alte Leben. Aber dann kannst du es mit dem Apostel Paulus wiederum sagen, Galater 2, hinfort lebe nicht mehr ich, sondern ihr seid ihr dran. Okay, war der falsche Block, aber der Satz war richtig. Christus lebt in mir. Was ich aber im Glauben lebe, was ich aber im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Herrn Jesus Christus, der mich geliebt hat. Und dann, nächster Satz, ich setze die Gnade Gottes nicht zur Seite. Das heißt also, ein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen würde heißen, ich schiebe die Gnade Gottes seitlich rechts hin. Guckt, dass das nicht passiert. Eins noch. Dazu gehört folgender Merksatz, nicht mein Umfeld, ob es jetzt im Acker verborgen liegt, ob die Schatzkiste schmutzig ist, definiert den Wert des Himmelreichs, sondern der bedingungslose Wille zur Aneignung macht für den Menschen das Himmelreich wertvoll. Wenn du es nicht bedingungslos unter Kosten deines alten Lebens angenommen hast, wird das Himmelreich mit all seinen Elementen für den Menschen zur Plage oder zur Anstrengung. So. Weiter, wir haben ja noch die kostbare Perle. Das Gleichnis von der kostbaren Perle. Wie viele von euch haben schon gehört, das Himmelreich ist wie die Perle? So, was sagt Jesus? Das Himmelreich gleicht einem Kaufmann, der Perlen suchte. Bingo. Aber merkt ihr, ich bin aufgewachsen mit, das Himmelreich ist eine Perle, es ist kostbar. Nein, Jesus sagt, das Himmelreich ist mit einem Kaufmann vergleichbar. Und da kennt das Griechische zwei Begriffe für Kaufmann. Der eine ist der, wie wir uns Kaufmänner vorstellen, er sitzt am Büroschreibtisch, füllt seine Excel-Tabellen aus und Formulare, macht Lagerbestand, Bestellwesen, Wareneingang, Warenausgang. Der Kaufmann, der dann guckt, Gewinn, Verlust, der mit dem Finanzamt hält, all diese Dinge, das ist ein Wort im Griechischen. Für einen Kaufmann. Es gibt aber ein zweites Wort. Und der Kaufmann ist der, den Jesus meint. Dieser Kaufmann sitzt nicht am Schreibtisch. Der ist mit den Karawanen unterwegs. Der guckt, wo gibt's neue Waren, wo gibt's neue Märkte, neue Handelswege. Der riskiert etwas, denn damals war dieser Kaufmannsjob lebensgefährlich. Wahrscheinlich war dieser Typ, den Jesus im Gleichnis von Jericho, dieser Verletzte da, war so ein Kaufmann, denn sonst wäre er nicht ausgeraubt worden. Das musste sich also lohnen. Du kannst unter die Räuber fallen als Kaufmann, das ist hochlebensgefährlich. Und Jesus sagt, das Himmelreich ist dieser Kaufmann. Oder wenn wir jetzt fürs Himmelreich Gott oder Jesus setzen, Jesus ist vom Wesen her dieser Kaufmann, nämlich er riskiert alles, um sein Reich zu bauen. Jesus riskiert alles. Das ist die wichtige Botschaft von der Perle, die gesucht wird. Er nimmt also, wie ich es schon gesagt habe, Gefahren auf sich, bis hin zur Todesgefahr. Räubereien, Verlustgeschäfte. Er weiß ja gar nicht, ob der neue Markt tatsächlich funktioniert, ob die Leute die Waren, die er anbietet, wollen oder ob er neue Produkte findet, die er dann in sein Land einführen kann. Der weiß es nicht. Er riskiert alles. Gott hat mit Jesus alles für uns riskiert, weil wir ihm wichtig genug waren, dass er alles riskiert. Er hat alle Gefahren auf sich genommen und hat alles investiert in uns. Ich hoffe, uns ist das bewusst. Das ist das Wesen des Himmelreichs. Gott hat alles investiert, damit wir leben können. Weil nämlich jeder Mensch für ihn eine Perle ist. Wir sind die Perlen, nicht das Himmelreich. Da wir aber im Himmelreich sind, ist das Himmelreich voller Perlen. Also ein bisschen stimmt das schon. So, auch hier wieder der Merksatz. Menschen sind wertvoll nicht durch das, was wir leisten, sondern durch das, was Jesus in uns investiert hat. Haben wir noch eins? Ja. Diesmal kein Kindergottesdienstbild. Ich habe keins gefunden. Wahrscheinlich existiert im Kindergottesdienst diese Geschichte nicht. Gleich dies vom Fischernetz. Hier geht es darum, dass das Himmelreich, ja, wer weiß, was jetzt hier der Vergleich ist. Der Fischer, die Fische, das Fischernetz, das Boot. Was ist denn hier der direkte Vergleich? Nicht nachgucken in der Bibel, bitte. Das ist erstaunlich. Es ist das Fischernetz. Das Himmelreich ist wie ein Fischernetz, das ausgeworfen wird und jede Menge Fische fängt. Und Jesus geht dann weiter und sagt, und erst wenn der Fang eingeholt wird, wird er ans Ufer geschleppt und dann wird sortiert. Und letzten Endes ist das der Schwerpunkt, auf den das Gleichnis hinausläuft. Er will nicht mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich sage euch dann, um was es geht. Also Gott entscheidet zu seiner Zeit. Vielleicht sind die Bakterien alle oder der Chinese ist verhungert. Noch eins weiter? Noch eins weiter? Okay. Ich erzähle euch trotzdem weiter in der Zwischenzeit. Gott entscheidet nämlich zu seinem festgesetzten Zeitpunkt. Er weiß, wann er das Fischernetz reinholt. So, es hat am Schnelldurchlauf nochmal alle Infos, gell? Ja. Okay, du bist mein Ursprung und mein Ziel. Okay, wir kommen nachher drauf zurück. Was vom Fischernetz nämlich gesagt wird, was im Himmelreich passiert ist, es ist eine hohe Vielzahl von Fischen in dem Netz. Unterschiedliche Arten und Sorten. Und es ist nicht nur eine Sorte, die in Ordnung ist, sondern es sind alle essbaren, genießbaren. Und die können mal vielleicht rotschuppig sein, braunschuppig, weißschuppig. Die können vielleicht so eine leicht mongolische Schuppenfärbung haben. Die können männliche Schuppen oder weibliche Schuppen haben. Die können große Schuppen, kleine Schuppen haben. Die können ein bisschen so eine dicke Scholle sein oder ein schmaler Lachs. Egal, was für Fische da gefangen werden, sie werden nur nach einem einzigen Kriterium aussortiert. Nicht nach weiß-schwarz, groß-klein, super. Sondern sie werden aussortiert nach genießbar und ungenießbar. Das ist alles. Wenn Gott nur diese eine einzige Unterscheidung trifft und nur er trifft sie, mit welchem Recht treffen wir Unterscheidungen? Mit welchem Recht hat ein bekannter Mensch gesagt, nur die Weisen sind das auserwählte Volk Gottes, die ein großes Land retten sollen. Mit welchem Recht haben andere gesagt, nur wir haben das Recht, Jerusalem zu beherrschen, wir Europäer. 11. Jahrhundert. Versteht ihr? Wir haben dieses Recht nicht. Es ist Gottes Sache. Und wehe uns, wenn wir das Recht aus den Händen Gottes entreißen wollen. Wir schaden uns selbst. Und das will Jesus mit diesem Gleichnis uns deutlich machen. Und deswegen auch der Merksatz: Im Himmelreich setzt Gott seine Zeitpunkte und Kriterien fest, nicht unser Verständnis oder unsere theologischen Überzeugungen oder sonst was. So. Soll das nochmal weitergehen? Entschuldigung, wir sind ja am Ende. Jetzt bin ich selbst überrascht. Die 45 Minuten sind noch nicht voll, aber fast. Wir haben jetzt 7 Gleichnisse gehört. In Kurzform, mit 7 Merksätzen. Und ich werde die nicht abfragen. Ich komme auch nicht in 2 Wochen wieder, weil dann Ferien sind. Da bin ich nicht mehr in Arbeit. Sonst hätte ich vielleicht einen kleinen Lerntest geschrieben mit euch. Nein, Leute, mir ist es wichtig, das Himmelreich ist so etwas Wertvolles, was Gott für wichtig erachtet hat und richtig ist, so uns anzuvertrauen, dass wir darin jetzt schon leben, auch wenn wir es noch nicht sehen und mitkriegen. Unser Problem ist, dass wir in diesem irdischen System leben, von unserer Position her aber Himmelreichsbürger sind. Das heißt, du hast schon den Pass des Himmelreichs, lebst aber im fremden Land als Diplomat, als Botschafter. Das ist unser Zustand. Die Zustände in diesem fremden Land sind gekennzeichnet von: Erfolg ist, wenn du Gewinn machst, Erfolg ist, wenn du Macht hast, Erfolg ist, wenn du Anerkennung hast, wenn Menschen dich toll finden. Diese 3 Elemente, ihr könnt es euch englisch merken mit den 3 Cs, Cash, Credit and Control, kennzeichnen so grob das System, in dem wir leben. Das Himmelreich kennt diese 3 Dinge nicht. Es gibt kein Bargeld im Himmel. Es gibt keine Kontrolle vom Mensch über Mensch im Himmel. Und es gibt nur eine einzige Anerkennung, und die haben wir, ohne dass wir jetzt groß Leistung dafür bringen, nämlich die Anerkennung Gottes, dass er sagt: Du bist mein geliebtes Kind. Für dich habe ich meinen Sohn geschickt. Das ist die Anerkennung, die Gott uns gibt. Diese 3 Dinge aber, wie Gott es sieht, haben in unserer Welt, in der wir leben, als Diplomaten, keinerlei Grundlage. Die gelten hier nichts. Und das macht die Sache so schmackhaft, so spannend. Du darfst mit den Himmelreichselementen in einem fremden Land leben, in dem gerade das Gegenteil gilt. Ist es nicht cool? Das heißt, du bist von der Gefahr, mitzuschwimmen, ausgenommen, wenn du das Himmelreich ernst nimmst. Leider sind wir Menschen und wir stehen immer wieder in der Gefahr, doch in Cash, Credit und Control abzugleiten, ob wir wollen oder nicht. Deswegen brauchen wir sowas wie Gemeinde, Gemeinschaft, Austausch, gegenseitige Korrektur. Jetzt nicht im Sinne von, ich bin richtig und du liegst falsch, sondern einfach: Du, mir ist aufgefallen, du hast letztes Mal was gesagt und ich habe das nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob das richtig war, was du gesagt hast. Wäre es möglich, das. So stellt sich Jesus das vor. Ich möchte, dass wir lernen, das Himmelreich ist extrem wertvoll für Gott und er spielt nicht mit dem Himmelreich. Er spielt auch nicht mit uns. Es ist ihm total ernst und an der Stelle bin ich über meinen Vornamen dankbar. Wirklich, es erinnert mich daran und meine Frau erinnert mich übrigens auch immer wieder daran, dass der Vorname bedeutet, mit aller Ernsthaftigkeit authentisch zu bleiben. Da bleiben, wo Gott dich gesetzt hat. Da bleiben auf die Art und Weise, wie Gott dich gesetzt hat. Und das wünsche ich euch allen hier, wünsche ich mir. Und ich hoffe, ihr habt den kleinen Ausflug genossen. Übrigens, dieses Zitat am Ende der 7 Gleichnisse will darauf hinaus, dass Jesus sagt: Ihr habt jetzt Himmelreichsgeheimnisse anvertraut bekommen. Geht damit um wie ein kluger Hausvater oder Hausherr oder Hausmutter, die aus dieser Schatztruhe für Menschen in ihrer Umgebung, in seiner Umgebung ständig Altes, Bekanntes und Neues herausholt. Diesen Schatz hat Gott uns tatsächlich schon anvertraut. Und das finde ich klasse. Hey, wir sind reich, unabhängig von dem, was die Volksbank dir sagt. Wir sind reich in unserem Herrn. Amen.